Hallo, wie schön, dass du hierher gefunden hast zu meinem Psychologie-Podcast Inner Glow to Go, bei dem es darum geht, was ich dir alles als Psychotherapeutin, Coach und Podcasterin natürlich, aber vor allen Dingen als Psychotherapeutin und Psychologin mitgeben kann, was dein Leben so viel leichter macht und dich so viel zufriedener machen kann. Und genau darum geht's in diesem Podcast. Ich habe selber auch eine Praxis und praktiziere als psychologische Psychotherapeutin und finde dann meine Arbeit so unfassbar bereichernd, dass ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich auch in diesen Genuss kommen. Also deswegen freue ich mich so sehr, dass du hier bist und teile den Podcast auch super gerne mit all deinen Freunden und Bekannten, mit deiner Family. So ein bisschen Quäntchen Leichtigkeit und so ein bisschen Verständnis für die eigene Psyche und zu wissen, wie die funktioniert, wie ich die gut handeln kann, das kann, glaube ich, einfach jeder gebrauchen. Und heute in der Folge geht es darum, wie gewohnt, kurz und knackig, was man tun kann, wenn Angehörige von einer oder an einer psychischen Erkrankung leiden. Das ist ja wirklich ein sehr häufiges Thema, auch bei mir in der Praxis. Und da möchte ich dich gerne ein bisschen mit reinholen und dir zum einen sagen, du bist nicht damit alleine und zum anderen schon mal hier vorwegnehmen, dass das wirklich sehr, sehr belastend sein kann. Und deswegen finde ich es einfach total wichtig, dir hier auch in diesem Format ein paar Tipps mitzugeben, die sehr kraftvoll sind, wie du dich gut um dich selbst kümmern kannst, um deine eigene Psychohygiene, wie wir Psychotherapeuten sagen, und aber auch tatsächlich für deine Angehörigen da sein kannst, wenn sie von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Also, let's get glowing. Ja, ist wirklich ein schweres Thema, würde ich sagen. Und ich habe beispielsweise gerade einen Klienten in der Praxis, dessen Vater immer mal wieder depressive Phasen hat, also an einer Depression erkrankt ist und immer mal wieder depressive Phasen hat. Bei einer Depression ist es ja meistens nicht so, dass man kontinuierlich Krankheitssymptome hat, sondern es gibt Phasen, in denen es einem gut geht oder man sich normal fühlt. Und Phasen, in denen man eben die Kriterien einer depressiven Phase erfüllt. Und das ist also das häufigste Erscheinungsbild tatsächlich. Und mein Klient ist selber nicht betroffen von der Depression, aber leidet sehr darunter, dass der eigene Vater eben erkrankt ist. Und das kann man natürlich total nachvollziehen. Ja, es ist so. Also wenn du das kennst, dann weißt du, dass man sich auch als Angehöriger oder Angehörige, ist da das gegenderte Wort, Begriff? Ich weiß es nicht, seht's mir nach. Ich meine uns alle damit. wie man damit umgehen kann, ist ja häufig mit so viel Hilflosigkeit verbunden, mit so viel Wut auch und Trauer. Und ich erlebe so häufig, dass Angehörige sich das überhaupt nicht zugestehen, geschweige denn erlauben, auch diese Gefühle zu haben. Sagen, ich bin ja gesund, mir geht's ja gut, ich brauche mich ja nicht beschweren. Und gleichzeitig ist es auch sehr häufig natürlich für das ganze familiäre System unglaublich herausfordernd und belastend, weil man natürlich so ein man fühlt sich so unglaublich hilflos und hat natürlich auch unglaubliches Mitgefühl und ist ja, gerade wenn es Angehörige sind, noch ziemlich so verstrickt miteinander, also was sehr häufig der Fall ist. Und ganz häufig ist es auch so, dass man dann denkt, als Angehörige denkt, ich muss doch jetzt alles tun und helfen und mich die ganze Zeit kümmern und vielleicht sogar bei der depressiven Phase des Angehörigen vielleicht sogar viel abnehmen und schonen und mich auch immer zur Verfügung stellen und immer auf Abruf bereit sein, eben weil man für denjenigen da sein will und sich verpflichtet fühlt. Und erlebt dann selber oft so einen riesen Spagat zwischen dem eigenen Leben und auch der Angehörigenpflege, sage ich jetzt mal, oder das für den oder die Angehörige da zu sein. Und gerade bei der Depression ist ja so, ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen mit den Symptomen auskennst, ist sehr vorrangig so eine Antriebslosigkeit, so eine ganz starke fehlende Selbstwirksamkeit, also dieses, ich schaff's sowieso nicht, ich kann heute nicht aufstehen, ich kriege überhaupt nichts hin, also in so selbstabwertenden Gedankenschleifen sich wieder zu finden und so das Bild von außen ist sehr geprägt von viel Weinen vielleicht, Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit, man kriegt häufig seinen Alltag nicht mehr hin, schafft es nicht mehr, regelmäßig zu duschen, Körperpflege, alles ist ein Angang, man kann seinem Beruf nicht mehr nachgehen, wenn es denn dann mittel- oder schwer ausgeprägt ist, sehr häufig. Das sind so typische Symptome und auch eben dieses Grübeln, dieses sich gefangen fühlen in diesen Abwärtsspiralen, diesen gedanklichen und ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich krieg's sowieso nicht hin, ist dann oft sehr, sehr leidend auch so im Ausdruck. Und neigt dazu, sich bei Angehörigen als Betroffener dann auch sehr viel des eigenen Innenlebens abzuladen. Übrigens, ganz kurze Side-Note, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber unsere Kinder spielen oben und toben. Also falls du im Hintergrund irgendwie Kinderlachen hörst oder so, ja, ist jetzt eben so, blende es aus. Genau, also die Betroffenen neigen dann auch dazu, häufig auch sehr weitschweifig, sehr leidend eben darzulegen, wie es ihnen geht und sind dann häufig sehr dankbar auch erstmal, wenn jemand ihnen zuhört. Natürlich am besten auch noch ein Angehöriger, aber auf Dauer kann das für Angehörige wirklich super, super belastend sein und sehr häufig ist es dann auch mit Schamgefühlen verbunden, dass die Angehörigen denken, ich darf doch jetzt nicht hier Stopp sagen oder ich muss doch helfen, ich muss doch alle Einkäufe erledigen und alles abnehmen, was irgendwie geht an Verpflichtungen. Das sind ja so ganz, ganz häufige Verhaltensmuster und Denkmuster, die wir dann so haben. Und häufig ist es auch so, dass diese schnelle Hilfe, also dieses Dasein, ich nehme dir was ab, ich entlaste dich und so weiter, dass das kurzfristig einen sehr positiven Effekt hat für den oder die Betroffene, weil sie sich dann so gesehen fühlt und gehört fühlt, ist natürlich auch, und das ist super wichtig, es natürlich auch schön ist, wenn sich um einen gekümmert wird, auch wenn es einem schlecht geht. Dieses Phänomen nennt man in der Psychologie, in der Psychotherapie, sekundären Krankheitsgewinn. Also was habe ich davon, dass ich krank bin? Vielleicht ist meine Tochter, mein Sohn, mein Partner, meine Partnerin irgendwie fürsorglicher mit mir, netter mit mir, übernimmt Aufgaben, auf die ich eigentlich sowieso keine Lust habe oder kümmert sich so schön um mich, was sich im ersten Moment dann sehr gut anfühlt. Und deswegen machen es auch die meisten, vor allen Dingen, weil es für Angehörige ja auch schön ist. Weil wenn jemand, den wir lieben oder den wir sehr mögen, krank ist, dann wollen wir natürlich helfen. Wir wollen, dass demjenigen besser geht und fühlen uns, wie schon erwähnt, unglaublich hilflos. Und wenn wir dann eben was tun können, wie, ach, ich gehe für dich einkaufen, komm, ich koche und ich nehme das dir ab und ja, ich höre dir jetzt nochmal zu, zum 5. Mal in dieser Woche und lass das in wirklich, häufig ist es so, wie so ein Redeschwall über sich ergehen zu lassen von natürlich sehr, sehr negativen Denkschleifen und was einen selber ja auch nicht kalt lässt, dann natürlich nicht, den Betroffenen so leiden zu sehen und dann auch das zu hören und das aufzunehmen, ja. Und dann sind wir aber genau da, dass wir das Gefühl haben, ja, das Gefühl der Hilflosigkeit eben erstmal weggeht. Ich denke, jetzt konnte ich ja was tun, Gott sei Dank. War zwar hart, aber ich konnte jetzt Gott sei Dank was tun. Ach, und ob ich jetzt mit was einkaufe und es eben vorbeifahre oder so, da breche ich mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Und fühlt sich dann im ersten Moment für beide Seiten sehr gut an. Und das ist aber wirklich nur ganz kurzfristig so. Und mittelfristig schon ist das leider sehr kontraproduktiv. Also gerade bei einer Depression ist es wichtig, also man soll natürlich ein unterstützendes Umfeld sein, aber es ist so wichtig, die eigenen Grenzen da als Angehöriger auch wahrzunehmen und zu achten und auch am besten noch in Absprache mit dem oder der behandelnden Psychotherapeutin abzusprechen, was denn übernommen werden soll zum Beispiel und was eher nicht und wie man sich dann noch am besten verhalten könnte, gerade in diesem spezifischen Fall. Ich möchte jetzt hier einfach mal so 3-4 Tipps dir mitgeben, die du direkt schon mal für dich anwenden kannst und die du für dich mitnehmen kannst, dass du schon mal weißt, man kann was tun. Und es, also erster Tipp ist, es ist okay, dass du dich hilflos fühlst und überfordert. Also die eigenen Gefühle auch da anzuerkennen, auch wenn du selber Gott sei Dank nicht krank bist oder nicht erkrankt bist, darfst du dich überfordert und hilflos fühlen. Das ist völlig in Ordnung und auch normal. Ja. Als zweiten Tipp finde ich sehr wichtig, auch selber, also beziehungsweise geht dann damit eigentlich anher, dass du dir, erlebe ich so oft in der Praxis, dass viele Menschen sich nicht geben, die Erlaubnis, sich zu Familienangehörigen vor allen Dingen abzugrenzen, weil da oft so diese Solidarität mitschwingt und dieses Verantwortungsgefühl. Aber als zweiter Tipp hier, du darfst dich abgrenzen und du solltest dich sogar abgrenzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch erstmal, aber es ist für den Betroffenen, die Betroffene, ist das so wichtig, dass in dem Sinne so ein bisschen der Leidensdruck steigt, was oft eine Motivation ist, selber nochmal einen Schritt zu gehen und wieder mehr in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen, in die eigene Kraft zu kommen, auch wenn das Mini-Steps sind. Kann das wirklich schon mal ein Wendepunkt in die richtige Richtung sein? Also du darfst dich priorisieren. Du darfst in deinem Leben immer die Priorität sein und solltest das in meiner Meinung auch. Weil wenn du völlig fertig bist, und dann hat am Ende überhaupt keiner was davon, ja. Also erstens dieses selber anzuerkennen, dass es okay ist, dass es dir auch zu viel ist und dass es du dich hilflos fühlst und ich weiß, wie du damit umgehen sollst. Und dann als zweiten Step dazu, dass du dich wirklich aktiv abgrenzt und Aufgaben zum Beispiel wieder abgibst. Als drittes ist das wichtig zu verstehen, was ich gerade auch schon angesprochen habe, dass es eben nicht nur gut ist, direkt zu helfen, sondern dass der häufig diesen sekundären Krankheitsgewinn stärkt, also dass es dann eher noch krankheitsverstärkend sein kann oder beziehungsweise verstärkend meistens nicht, aber aufrechterhaltend auf jeden Fall. Und da kann man auch wirklich schauen, was und bestenfalls auch mit der Behandelnden oder dem behandelnden psychologischen Psychotherapeuten zu besprechen, was sind denn Steps, wo ich unterstützen kann und zwar gesund und unterstützen kann und will zur Hilfe, zur Selbsthilfe und da eben eher den Betroffenen zu stärken als, bös gesagt, zu bevormunden. Und was zum Beispiel auch ein Thema sein kann, ist so Rückversicherungen zu stoppen. Aber vor allen Dingen auch, also Rückversicherung bedeutet, wenn ich immer wieder die Validierung im Außen suche, weil ich eben so unsicher in mir selber bin, vielleicht kennst du das im Kleineren, das ist total wichtig, eben da auch in Anführungszeichen dieses Spiel nicht mehr mitzuspielen. Und definitiv, was ich auch sehr häufig bespreche in der Praxis, ist für Angehörige, das natürlich mit Betroffenen zusammen zu besprechen, so ein Grübelstopp, dass wenn die Angehörigen merken oder der Betroffene sagt, ja, ich bin jetzt hier wieder in diesen Grübelschleifen und sitze da und so, dass man dann ganz aktiv da reingrätscht und das stoppt. Das ist nämlich wichtig zum Beispiel. Das können Angehörige gut tun, dass man denjenigen da rausreißt und sagt, komm, wir gehen jetzt spazieren. Nee, ich will nicht, ich kann nicht und so weiter. Aber doch, wir gehen jetzt spazieren, du hörst jetzt auf zu grübeln. So, das kann man als Angehöriger häufig sehr gut besprechen und machen, was wirklich sehr wirksam ist. Und als vierten Tipp schließt sich so ein bisschen an den ersten an. Ach nee, ein fünfter Tipp war es jetzt, glaube ich schon, ne? Ja. Mit deinen eigenen Gefühlen zu arbeiten, mit deiner eigenen Wut, mit deiner eigenen Scham vielleicht auch und zu reflektieren, das ist auch oft sehr kraftvoll, so aus so einem systemischen Blick, das bedeutet mit so einem Blick aufs gesamte Familiensystem zu schauen, was hat denn das für eine Funktionalität, also so ein Blick auf das große Ganze und was hat das denn mit mir zu tun, welche alten Schemata vielleicht triggert es in mir an, löst es in mir aus und was kann ich tatsächlich aus dieser sehr herausfordernden Phase auch für mein eigenes Wachstum, für meine eigene Entwicklung mitnehmen. Das empfiehlt sich natürlich auch mit einem psychologischen Psychotherapeuten oder einem sehr gut ausgebildeten Coach zu machen, zum Beispiel, und nicht alleine. Aber das kann halt auch super, super kraftvoll sein. Also ich teile nochmal die 5 Tipps mit dir. Ich hoffe, ich kriege es in der richtigen Reihenfolge. Ich habe ja keine Notizen. Nochmal zusammen. Also du darfst dich hilflos und überfordert fühlen, ist auch für dich viel, auch wenn du gesund bist und nicht erkrankt bist. Dann du darfst dich abgrenzen, ist sogar wichtig, dich abzugrenzen. Was hatte ich noch? Hilfe zur Selbsthilfe rauskristallisieren in Zusammenarbeit auch mit behandelnden Ärzten. Und dann eben zu schauen, was sind die eigenen Schemata, Muster vielleicht, die, vielleicht kennst du das auch, dass dir das total häufig passiert, dass im Freundeskreis oder in der Familie immer alle zu dir kommen, ja? Also immer spannend, was hat das denn mit mir zu tun? Was triggert das in mir? Welche alte Erfahrung, welchen Glaubenssatz triggert das in mir, um das für dein persönliches Wachstum zu nutzen, für deine persönliche Weiterentwicklung? Genau. Also ein wirklich auch schweres Thema und ich freue mich einfach total, wenn ich dir hier was mitgeben konnte und da bin ich mir sehr sicher, in der Praxis sind die Betroffenen häufig sehr, also die Angehörigen, die betroffen sind, so häufig sehr, sehr dankbar und ja. Lass mich wissen, was du für dich mitnimmst, ob du das kennst. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram connecten. Da kannst du mir auch gerne schreiben unter @drmyri dein Feedback schreiben oder schreib es in die Podcast-Bewertung. Freue ich mich auch mega, wenn du den Podcast bewertest und mit allen teilst, die es brauchen können oder die interessiert sind an der Psychologie, an unserer Psychologie. Freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören oder auf Instagram sehen. Also, let's get glowing. Deine Dr. Myri.